Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Patrick Garber.
Eine herbe Schlappe war das für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vorigen Sonntag. Die Neuauflage der Oberbürgermeisterwahl in der Millionenstadt Istanbul, die Erdogan durchgedrückt hatte, weil ihm das Ergebnis der ersten Runde nicht gepasst hat. Diese Wahl hat der Kandidat der Opposition gewonnen, und zwar mit deutlichem Vorsprung. Was bedeutet das für die Türkei? Etwa den Anfang vom Ende des Systems Erdogan, wie manche Beobachter meinen? Darüber spreche ich nun mit Bilgin Ayata. Sie ist eine deutsche Politologin und profunde Kennerin der Türkei. Guten Tag, Frau Ayata.
Hallo, guten Tag.
Frau Ayata, als Professorin für politische Soziologie an der Universität Basel beobachten Sie gesellschaftliche Wandlungsprozesse. Waren Sie überrascht, wie deutlich der Oppositionskandidat Ekrem İmamoğlu die Wahl zum Oberbürgermeister von Istanbul gewonnen hat?
Ich war überrascht, dass Erdogan so schnell seinen Gewinn akzeptiert hat. Das war für mich eher überraschend, denn schon in den vergangenen Wahlen konnten wir sehen, dass die AKP an Zustimmung
also
bereits,
die Partei von Erdogan.
Richtig, dass die Partei von Erdogan schon an Zustimmung verloren hat und die Opposition schon bereits in den letzten 4 Wahlen sehr viel an Stimmen gewonnen hat und es immer sehr knapp war. Dass es dann schlussendlich dieses Mal in Istanbul geklappt hat, war überraschend insofern, dass doch Erdogan im Vorfeld versucht hat, das ja wieder zu unterbinden. Das waren die zweiten Wahlen, nachdem ja bereits am 31. Mai Ekrem İmamoğlu schon bereits als Gewinner hervorgetreten war.
Bei dieser Wahl am 31. März war der Abstand zwischen ihm und dem Kandidaten der AKP ja noch sehr, sehr gering, hauchdünn. Jetzt sind es satte 9% geworden.
Richtig, ja.
Was sind die Gründe dafür, Ihrer Meinung nach?
Da gibt es 2 wichtige Gründe, würde ich sagen. Zum einen konnte man sehen, dass diese sehr offensichtliche Wiederholung dieser Wahl nicht gut begründet war. Ja, das war nicht überzeugend, weshalb nochmal gewählt werden sollte. Und somit sehr deutlich war, dass eben der Wille der Bevölkerung, der Wahlbevölkerung nicht respektiert wurde. Diese hohe Zustimmung ist daher zum einen ein Ausdruck dessen, dass die Menschen dann doch nochmal ihrer Stimme sozusagen treu geblieben sind und auch gut mobilisiert wurde. Aber es wurde auch strategisch und taktisch gut operiert. Die Unterstützung der pro-kurdischen Partei HDP war hier sehr wichtig, auch in dem Stimmenzuwachs. Die Kurden haben keinen eigenen Kandidaten aufgestellt. Keine der anderen Oppositionsparteien haben Kandidaten aufgestellt. Es war alleine İmamoğlu gegen Binali Yıldırım, dem Kandidaten der AKP. Das war zum einen ein ganz wichtiger Grund. Ich denke, ein weiterer Grund war, dass im Vergleich zu der Wiederholung der Wahlen 2015, das sollte ich vielleicht kurz auch nochmal darauf hinverweisen, am 7. Juni 2015 wurde damals in den nationalen Parlamentswahlen auch die absolute Mehrheit der AKP im Parlament zum ersten Mal verhindert durch den Einzug der pro-kurdischen HDP, und auch daraufhin hatte Erdogan Neuwahlen wieder angesetzt. Also das war der Vorläufer dieser Korrektur sozusagen. Doch damals kam es dann auch sehr viel zu Gewalt, Terrorakten, zu einer Terrorisierung der Bevölkerung, die schließlich dazu geführt hat, dass bei den zweiten Wahlen viel weniger Menschen auch überhaupt zur Urne gingen. Das ist dieses Mal nicht passiert, zum Glück. Die Bedingungen waren relativ gesehen besser.
Lag das auch am Kandidaten İmamoğlu, der ja mit dem Slogan angetreten ist, alles wird sehr schön,
ja,
also ein richtiger Wohlfühlslogan und ein herber Kontrast zu dieser sehr schrillen Rhetorik, die die AKP immer fährt,
ja,
und vor allem Herr Erdogan persönlich.
Ja, ich denke, dass diese sehr eher ruhige, sage ich mal, Statur von İmamoğlu und auch dieser Slogan, der ja jetzt zum einen beruhigend ist, aber jetzt auch nicht sehr Konkretes verspricht, doch etwas dann so war, dass es diesen Druck, diese ständige Polarisierung und diese Aufheizung, deren ja die Menschen, die in der Türkei leben, nun langsam wirklich überdrüssig sind, ja, auch sehr geholfen hat. Er hat ja etwas fast Meditatives, möchte man ja sagen. Also es gab ja ein Fernsehduell zwischen den beiden Kandidaten, wo İmamoğlu insbesondere eben durch seine sehr ausgeglichene Art dort ja auch gepunktet hat.
Könnte Ekrem İmamoğlu auch landesweit auf Landesebene ein Herausforderer werden für Erdogan?
Nun, das ist sicherlich möglich, aber ich möchte auch darauf hinverweisen, dass bei den Präsidentschaftswahlen die Debatte über den Kandidaten damals, Muharrem İnce, auch sehr ähnlich verlief. Das war damals der Kandidat der Republikanischen Volkspartei für die Präsidentschaftswahlen, der auch sehr stark mobilisiert hat und sehr vielversprechend war. Er ist jetzt aber nicht mehr auf der Bildfläche, ja, nachdem es dort nicht geklappt hat. Ich denke, İmam Oğlu hat auf jeden Fall das Potenzial. Es wird jetzt ja auch sehr viel die Parallelen zu Erdogan gezeigt, der ja auch dessen große politische Karriere eben auch mit der Wahl zum Bürgermeister von Istanbul ja begonnen hat. Mhm. Diese Analogie wird ja jetzt ja auch sehr häufig gezogen. Ich denke, dass auch eine weitere Person sehr interessant sein könnte, und zwar die Vorsitzende der CHP, Canan Kaftancıoğlu, die Frau, die ja auch maßgeblich zu dem Erfolg von İmam Oğlu in Istanbul beigetragen hat.
Also CHP, das ist die Partei von Ekrem İmamoğlu.
Richtig, die Republikanische Volkspartei.
Die Republikanische Volkspartei, die sozusagen die Gralshüter des Erbes von Atatürk ist, des Republikgründers.
Richtig.
Diese Dame steht seit gestern vor Gericht.
Ja, das ist immer ein Zeichen dafür, dass vielleicht sie tatsächlich ein großes Potenzial hat. Sie ist ja so nicht die erste Politikerin. Canan Kaftancıoğlu steht tatsächlich vor Gericht, weil sie 35 Tweets, also ihr werden 35 Tweets zur Last gelegt, wo sie den Präsidenten beleidigt haben sollte. Und die Staatsanwaltschaft möchte 17 Jahre Gefängnis dafür. Sie ist aber nicht dadurch bekannt und populär geworden, sondern wirklich durch ihre sehr starke Haltung in dem Vorsitz in Istanbul in der Republikanischen Volkspartei als eine Person, die die Partei erneuern will. Das Problem mit der Republikanischen Volkspartei, die, wie gesagt, der Standhalter sozusagen der Republik ist, dass sie sehr verknöchert, etwas veraltet und sehr männlich ist. Und Canan Kaftancıoğlu ist eine Frau, die sehr frischen Wind hineinbringt.
Nochmal auf Istanbul zurückzukommen. Wie aussagekräftig ist dieses Ergebnis denn für die Stimmung im ganzen Land? Also ist es ein Anzeichen dafür, dass größere Bevölkerungsteile wirklich genug haben von der konfrontativen Politik von Herrn Erdogan? Oder ist es ein Sonderergebnis dieser großen Metropole, das man nicht unbedingt 1:1 auf die ganze Republik übertragen kann?
Nein, es ist auf gar keinen Fall ein Sonderergebnis. Auf gar keinen Fall, denn Istanbul ist nicht jetzt die erste Stadt, die von der Opposition regiert wird. In den Wahlen am 31. März war das ja auch so, dass Ankara und İzmir, also alle großen Städte, nun mittlerweile von der Oppositionspartei regiert werden. Insgesamt denke ich, ist es wichtig zu sehen, dass die Türkei eben in den letzten Jahren doch von einer sehr tiefen Spaltung geprägt ist, wo ohnehin fast die Hälfte der Bevölkerung sich sehr stark gegen die Regierung Erdogans ja schon gestellt hat. Das ist jetzt nicht neu, das wird natürlich zunehmend stärker, denn es gibt auch einen bestimmten Frustrationsgrad, dass obwohl die AKP die Wahlen immer nur sehr, sehr, sehr, sehr knapp verliert, die Situation für die Opposition sich nicht ändert. Also Erdogan wird nicht versöhnlicher, es gibt wenig Politikveränderung, der Graben wird nur weiter tiefer, und das löst nun natürlich eine bestimmte Ungeduld auch aus. Das Gefühl, für immer und ewig in dieser Situation verdammt zu sein, ist keine Perspektive mehr.
Es ist auch ein Graben zwischen Stadt und Land. Sie sagen, die Großstädte fallen immer mehr an die Opposition, während bei der letzten Kommunalwahl ja auf dem Land die AKP nach wie vor sehr stark war.
Ja, natürlich ist die Stadt-Land-Unterteilung sehr wichtig für die AKP. Das anatolische Hinterland sozusagen, wie ja sehr oft auch in der Presse auch verwendet wurde, war schon immer natürlich die große Unterstützung für die AKP. Nun sind die Großstädte als Ballungszentren unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen sehr wichtig, nicht nur aufgrund der Zusammensetzung der Bevölkerung, aber natürlich auch, weil das die Wirtschaftszentren sind. Und die Bedeutung von Istanbul ist natürlich nicht nur, dass sie die größte Stadt ist mit 16 Millionen, also das ist ja fast ein eigenes Land innerhalb der Türkei, sondern natürlich, dass hier die Wirtschaftszentren sind, die die AKP unbedingt natürlich regieren möchte.
Und bisher konnte Erdogan ja auch gerade mit den wichtigen Unternehmen in Istanbul ganz gut noch aus seinen alten Beziehungen. Aber jetzt hat er ja offensichtlich einen kapitalen Fehler gemacht, als er diese Wahl in Istanbul oder die Wiederholung der Wahl in Istanbul durchgedrückt und mit Pauken und Trompeten verloren hat. Zeigt das, dass Erdogan sein politischer Instinkt, sein Gespür für die Stimmung im Land abhanden gekommen ist?
Es ist schon in der Tat interessant, wie unerfolgreich diese Neuwahl, also diese Wahlwiederholung für Erdogan war. Denn wie gesagt, 2015 hat er schon einmal das eingeleitet und dort hat es ja für ihn funktioniert. Ja, das hat ja tatsächlich dann dazu geführt, dass der damalige größte Herausforderer, die pro-kurdische Partei HDP, nicht nur Sitze eingebüßt hat, sondern es folgte dann daraufhin eine massive Verfolgung und Kampagne gegen die HDP, die jetzt in ihren Parteistrukturen sehr geschwächt ist und ihr Vorsitzender ist seit 2 Jahren im Gefängnis. Es scheint, dass bei dieser Wahlwiederholung nun eine Art Hemmnis auch von Erdogans Seite war, dass er nicht ganz all seine Mittel herausgeholt hat. War das Überschätzung von seiner Macht oder war das auch natürlich die Überforderung mit der Situation insgesamt in der Türkei, außenpolitische große Herausforderung, die große Herausforderung aufgrund der wirtschaftlichen Lage? Auch wird ja zunehmend bekannt, dass es ja auch viele Probleme innerhalb der AKP gibt. Das heißt, es scheint doch sehr stark zu brodeln für AKP. Und zum ersten Mal hatte man den Eindruck, dass Erdogan auch die Übersicht über die Lage verliert.
In einer ersten Reaktion auf das Wahlergebnis in Istanbul hat Präsident Erdogan gesagt, er habe die Botschaft der Wähler verstanden und er wolle Lehren daraus ziehen. Was kann das bedeuten?
Das müssen wir tatsächlich jetzt abwarten, denn bisher folgten auf diese Aussagen wenig Konsequenzen. Es müsste von der Seite Erdogan nun wirklich deutlich werden, dass mit kleinen Tricks es nicht mehr funktioniert. Also die Wochen vor den Wahlen wurden ja dann richtig abenteuerlich, als Erdogan dann mit sehr dubiosen Mitteln, der dann auch noch mal versucht hat, die kurdischen Wähler zu gewinnen. Es zirkulierte auf einmal ein Brief von Abdullah Öcalan, dem inhaftierten Vorsitzenden der PKK, der angeblich zu einer Neutralität aufgerufen hat, dass die Kurden sich eben nicht für İmam Oğlu stimmen. Und das hat sehr viel zu Witz und nicht ernst nehmen geführt. Und diese kleinen Strategien oder kleinen Tricks, mit denen Erdogan glaubt, zu scheint, die Bevölkerung, sei es jetzt die kurdische oder andere Bevölkerung, manipulieren oder dirigieren zu können, das ist jetzt gegenläufig. Ich hatte gegenläufige Effekte. Das funktioniert wohl jetzt nicht mehr gut.
Wenn über einen autoritären Machthaber Witze gemacht werden, dann ist es ja schon mal kein gutes Zeichen für ihn. Glauben Sie, dass Erdogan seinen innenpolitischen Konfrontationskurs jetzt etwas abschwächt und irgendwie auf die Opposition zugeht und wie könnte er das tun?
Diese Frage kam ja schon, eigentlich kommt diese Frage in den letzten Wahlen immer wieder auf, denn zwar hat Erdogan die letzten Wahlen, vergangenen Wahlen, sei es jetzt zu Präsidentschaftswahlen oder das wichtige Referendum, zwar nicht verloren, aber man muss dabei immer bedenken, dass die gesamten Medien Erdogan unterstellt sind, dass er unglaubliche Ressourcen hat, Wahlkämpfe zu führen, dass es hier sehr ungleiche Bedingungen in den Wahlen sind und trotzdem, ja, wurde es immer sehr, sehr knapp. Das muss man natürlich relational sehen und verstehen, dass eigentlich die Erdogan die letzten Wahlen letztlich doch ein immer sehr herbe Verluste hinnehmen musste. Und eigentlich hätte er schon viel früher auf diese Zeichen reagieren müssen. Ich glaube, bin etwas skeptisch, dass jetzt von ihm versöhnliche Töne oder weniger polarisierende Töne kommen werden. Denn Eskalationen, Dramatisierung waren und Polarisierung waren bisher die erfolgreichsten Mittel von Erdogan. Mit Versöhnlichem hat er es bisher doch auch schwierig gehabt.
Wir haben schon gesprochen über die Istanbuler Parteivorsitzende der CHP, die jetzt vor Gericht steht. Diese Woche wurden auch wieder Dutzende angebliche Putschisten zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Also es sieht nicht unbedingt so aus, als würde die Politik sofort nachgiebiger. Könnte es im Gegenteil sein, dass Erdogan jetzt nach dieser Schlappe die Zügel noch straffer anzieht?
Das ist zu erwarten. Es fanden ja kurz nach den Wahlen auch der Prozess, der Auftakt zu dem Prozess der Gezi-Proteste statt, wo bisher 16 Personen angeklagt werden, darunter eines der wichtigsten, prominentesten zivilgesellschaftlichen Akteure, Osman Kavala, der bereits auch schon fast knapp 2 Jahre im Gefängnis gehalten wird.
Denen, das sind also diese Proteste um den Gezi-Park, die schon vor einigen Jahren
2013,
waren.
2013, richtig, als tausende Millionen von Menschen, also zuerst Tausende, später dann im gesamten Land Millionen von Menschen auf die Straße gingen. Das war ja für Erdogan die erste große Herausforderung, dass sich die Bevölkerung sich so stark zwar erst gegen die Umwandlung eines Parks gewehrt hat, aber dann letztlich doch zu einer sehr großen Bewegung von unten gegen das Regime von Erdogan sich entwickelt hatte. Und das soll jetzt nun alles als ein Putschversuch nun geahndet werden. Die Anklageschrift, die über 600 Seiten geht, hat ja sehr zweifelhafte oder sehr problematische oder nicht glaubwürdige Elemente, die zum Beispiel auch beinhalten, Demonstranten hätten den Polizisten Blumen geschenkt. Ja. Also man sieht, es wird hier wirklich mit Ach und Krach versucht, einer Protestbewegung, einer zivilen Protestbewegung, nun den Versuch von Putsch und Staatsübernahme nun zuzuschreiben. Es wäre ein starkes Signal von Erdogan, wenn auch gegen Osman Kavala nun endlich freikommen würde. Aber das ist eben nicht geschehen in der ersten Verhandlung. Stattdessen werden die Anklagen gegen ihn weiter erhoben und er ist weiter im Gefängnis. Nur einer der Angeklagten wurde vorläufig auf freien Fuß gesetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Und ich spreche heute mit der Politologin Bilgin Ayata von der Universität Basel. Sie haben schon angesprochen, dass es in der Partei von Präsident Erdogan, der AKP, ein bisschen rumort, denn der Nimbus ihres Chefs hat jetzt ja Kratzer bekommen. Könnte es dazu Absetzbewegungen kommen? Es soll ja einige ehemalige Weggefährten Erdogans geben, die seine faktische Alleinherrschaft nicht mehr so gut finden.
Das ist richtig. Im Verlauf der 16 Jahre hat ja Erdogan mit seiner sehr restriktiven und sehr zentralistischen Politik ja auch sich doch einige Feinde sich ja auch innerhalb der eigenen Reihen anerzogen sozusagen. Also frühere Mitstreiter, die dann links liegen gelassen worden sind und heute aus der politischen Bild Fläche verschwunden sind, erstmal von der Öffentlichkeit, aber sie treten immer wieder, gerade wenn es um Wahlen geht, wenn Wahlen voranstehen oder Abstimmungen voranstehen, erinnert man sich wieder an diese politische Figuren und genau diese sollen nun eventuell in einer alternativen Partei zusammenkommen. Das wäre natürlich eine interessante Entwicklung, denn die AKP ist ja genau auch selber so entstanden. Sie ist ja entstanden, damals wurde sie formiert von Erdogan und Abdullah Gül und anderen Mitstreitern in Abgrenzung zu der Wohlfahrtspartei, die unter Erbakan, die dann sozusagen als Erneuerung, als verjüngte Version dieser Partei dann sehr erfolgreich wurde. Und das wäre spannend zu sehen, wenn diese Figuren, wie zum Beispiel der ehemalige Außenminister Abdullah Gül oder der ehemalige Ministerpräsident Davutoğlu, den Mut fassen würden, tatsächlich nun eine eigene Partei zu gründen und somit innerhalb der konservativen Wählerschaft nun eine zweite Alternative anbieten würden.
Das eine sind die parteipolitischen Entwicklungen, das andere ist die Wirtschaft. Wir haben es ja schon kurz von Ihnen gehört, dass die türkische Wirtschaft schwächelt. Die Landeswährung Lira ist auf Talfahrt, die Preise steigen, die Arbeitslosigkeit steigt auch. Erdogan hat seine Partei in Istanbul die Quittung bekommen für die schlechte Wirtschaftslage?
Sicherlich auch. Das war mitunter ein sehr wichtiger Grund, denn zunehmend ist die enorme Inflation von 20% mittlerweile sehr stark zu spüren. Die Arbeitslosigkeit steigt. Die Lira, wie Sie schon richtig gesagt haben, befindet sich auf einer Talfahrt. Investoren ziehen ab. Die Perspektiven für die einst sehr dynamische wirtschaftliche Entwicklung der Türkei lässt deutlich nach. Das wird von gerade der Wählerschaft der AKP, zu der ein sehr wichtiger Teil genau der und die untere Mittelschicht gehört, sehr, sehr stark gespürt.
Also die merken, dass alles teurer wird?
Die merken das sehr deutlich. Die Verteuerung ist in aller Munde. Allerdings würde ich dem nicht alleine den Wahlerfolg in Istanbul erklären, denn dieses Argument war ja schon präsent bei der Präsidentschaftswahl. Auch da wurde ja sehr stark auch schon vermutet, dass eben diese desolate wirtschaftliche Situation sogar zum Verlust oder zu einem herben zu einer herben Niederlage von Erdogan führen wollte. Letztlich war sie dann in den Wahlen dann doch nicht so ausschlaggebend, wie man vermutet hatte. Aber mit den anstehenden Sanktionen der USA sollte es zu einem Kauf und Vereinbarung mit Russland kommen, und die Androhung der USA für Sanktionen erinnert die Bevölkerung natürlich auch an die Situation vor 2 Jahren, wo es schon mal genau in dieser Lage war, dass er dann direkt zu diesem rapiden Verfall des Dollars, der türkischen Lira geführt hat. Das heißt, Erdogans Zickzackkurs in der Außenpolitik, der immer sehr stark dann auch eine Auswirkung auf die wirtschaftliche Situation hat, wird von der Bevölkerung natürlich auch sehr stark wahrgenommen.
Ein Erfolgsrezept Erdogans, wenn ich das richtig verstanden habe, in den letzten Jahren war ja ein Wohlstandsversprechen, das er dieser gesellschaftlichen Gruppe, dem unteren Mittelstand, gegeben hat. Die Wirtschaft boomt und ihr könnt aufsteigen. Könnte die anhaltende wirtschaftliche Schwäche dazu führen, dass der AKP wirklich die gesellschaftliche Basis wegbricht?
Die wirtschaftliche Lage wird sehr häufig herangezogen als eine Art Hoffnungsschimmer für einen Regimewechsel. Ich bin dem gegenüber insofern ein bisschen skeptisch, weil die wirtschaftliche Lage schon seit 2 Jahren so schlecht ist, dass wir viel stärker dessen Effekte spüren müssen. Man darf nicht vergessen, dass Erdogan den gesamten Medienapparat kontrolliert. Das heißt, die objektiven Zahlen und auch die Erfahrungen, die die Menschen natürlich in ihrem Alltagsleben machen, stehen dann natürlich im eklatanten Widerspruch zu der ständigen Propaganda, die dann in den Medien geführt wird. So wird die missliche Lage natürlich immer den ausländischen Feinden der Türkei zugesprochen und nicht der AKP. Und das ist leider auch immer wieder sehr erfolgreich. Also diese Verschwörungsdiskurse, dass der Westen einfach nicht möchte, dass es der Türkei gut geht, wird hoch und runter in den türkischen Medien rezitiert. Und das hat leider auch eine Wirkung insoweit, dass dann wirklich sehr abstruse Theorien innerhalb der Gesellschaft dann auch zirkulieren und die objektiven Faktoren ja nur gering dann auch wahrgenommen werden.
Zu den objektiven Faktoren gehört, dass in den ersten Jahren Erdogans, als er noch Ministerpräsident war, die türkische Wirtschaft boomte, enorme Wachstumszahlen zeigte. Jetzt die Wirtschaftskrise, ist die hausgemacht?
Die ist zu einem Teil hausgemacht. Zum einen Teil hat sie natürlich einfach mit dem regionalen Kontext zu tun. Den Boom, den die Türkei erlebt hat, hatte auch sehr viel damit zu tun, dass die Türkei sich einen sehr neuen Absatzmarkt geschaffen hat. Und zwar war bis dato, bis zu dem Zeitpunkt in die 2000er Jahre, die Türkei sehr stark auf einen Export mit der EU fokussiert oder eben mit einigen wenigen Handelspartnern, wie zum Beispiel auch Russland. Doch was die Türkei dann 2000 oder die AKP, muss man ja dann auch zugestehen, war ja dann 2005, 2007 eine Öffnung in die Nachbarschaft, also in den Nahen und Mittleren Osten, wo die AKP es ja dann geschafft hat, nicht nur neue Absatzmärkte für sich zu gewinnen, sondern auch neue politische Partner. Das ging zum einen sehr gut bis eben 2011, da hatte sie nochmal einen weiteren Boom mit dem arabischen Frühling, aber als der Krieg dann in Syrien begann und der Dynamo-Effekt in die gesamte Region, die ja zur Instabilität geführt hat, hatte natürlich auch direkte Folgen dann für die türkische Wirtschaft, die sich dann zunehmend auf die Nachbarschaft konzentriert hat. Und das war natürlich eine Art Fehlinvestition sozusagen in Berücksichtigung dessen, dass jetzt auch in absehbarer Zeit sich die Situation in der Region sich nicht gerade bessern wird.
Das heißt, wirtschaftlich wäre der Fokus für die Türkei jetzt dann doch eher wieder die Europäische Union?
Das ist auch genau daraufhin, wo sie auch wieder fokussiert, wobei sie natürlich auch neue Märkte in Asien, neue Partnerschaften, selbst auch in Afrika sehr stark ihre Beziehungen ausgeweitet hat und tatsächlich dort auch Wirtschaftsbeziehungen auch pflegt. Also die Vision der AKP, die Türkei zu einem nicht nur regionalen, sogar aber auf globaler Ebene wichtigen Handels- und ja, politischen Partner auszuweiten. An dem arbeiten sie immer noch, ja, aber eben mit weniger Erfolg.
Sie haben schon angesprochen, die Probleme, die es zwischen Ankara und Washington gibt, die nicht neu sind und die schon einmal zur Sanktionsandrohung geführt haben mit sofortigen Wirkungen auf den Wechselkurs der türkischen Währung. Jetzt hat es wieder Ärger gegeben um ein geplantes Rüstungsprojekt. Die Türkei hat mit Russland einen Vertrag abgeschlossen über die Lieferung hochmoderner Luftabwehrraketen vom Typ S-400, was die USA enorm erbost. Sanktionsandrohungen sind gestellt worden. Warum macht die Türkei, warum macht Erdogan das?
Nun, zum einen ist es auch nochmal sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass einer der Gründe, warum auch die Wirtschaft unter Erdogan in den letzten Jahren auch gelitten hat, sind diese enormen Großprojekte und Investitionen, zum einen in diese Megaprojekte wie der Flughafen zum Beispiel, den großen Istanbuler, den dritten Istanbuler Flughafen, aber eben auch, das ist weniger bekannt, in die Rüstung, in die Herstellung einer türkischen Rüstungsindustrie. Tatsächlich ist mittlerweile so, dass die Türkei mehr eigene Waffen produziert, sogar als Israel. Und eines der Ziele, die auch von Erdogan immer wieder zu hören sind, ist, dass sie sich nicht nur wirtschaftlich unabhängig machen möchte, sondern eben auch sich nicht mehr von der USA militärisch oder von der NATO sich militärisch, also in Bezug auf Rüstung, sich auch unabhängig machen möchte und dadurch sehr stark in die eigene Produktion von Drohnen, Unterwasserbooten, Flugzeugen nun und Panzer und so weiter investiert. Der Kauf mit oder die Verhandlungen mit Russland würde ich auch genau in dieser Perspektive betrachten, dass es ein Bestreben gibt, sich unabhängig von der USA zu machen. Das hat natürlich auch zum einen mit der Situation in Syrien zu tun, die ja der eigentliche Grund für das Zerwürfnis mit der USA sind. Die Türkei wehrt sich schon seit Jahren gegen die Politik der USA, die vor Ort in Syrien sehr stark auch mit den Kurden kooperiert hat, um den IS zu bekämpfen. Und der große Graben, der in der Zeit entstanden ist, dass die Türkei, anstatt die IS zu bekämpfen, ja dort genau die Partner der USA, nämlich die Kurden, dort bekämpft.
Also das ist eine komplexe Gemengelage, die aber nicht unbedingt bedeutet, dass Erdogan oder die Türkei, aber die Türkei, türkische Außenpolitik ist nun mal Erdogan, ich glaube, da kann man das schon so personalisieren, es sich nun wirklich aus der NATO verabschieden will und in den russischen Einflussbereich möchte, sondern das ist mehr so eine Schaukelpolitik.
Das ist ein ganz guter Ausdruck, eine Schaukelpolitik. In der Rhetorik, die Erdogan nach innen, also zu seiner eigenen Wählerschaft und der eigenen Bevölkerung, vertritt Erdogan eine sehr stark anti-westliche Politik, wo auch genau Alternativoptionen zu NATO immer sehr offen artikuliert werden und die EU als ein unwichtiger Akteur belächelt werden, etc. etc. Auf der diplomatischen politischen Bühne klingt natürlich dann Erdogan wiederum anders. Und dieser Zickzackkurs, diese Inkonsistenz in einer sehr nationalistischen, anti-westlichen Rhetorik einerseits, die ihm ja Stimmen zukommen lässt, und der Realität, dass sich die Türkei das nicht leisten kann, aus dieser Zickzackkurs wird dann eine Zwickmühle für ihn, eine politische Zwickmühle, und in die wird er zunehmend hinein verstrickt.
Die Zickmühle. Ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Professor Bilgin Ayata von der Universität Basel, haben Sie vielen Dank dafür.